Herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast, im Podcast, in dem wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über die Schweizer Europapolitik sprechen. Mein Name ist Nicolas Holberger und im Namen vom ganzen Stark und Vernetzt Team darf ich heute Raphael Dobler, Präsident der Swiss Startup Association, begrüßen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Startups sind auf bestmögliche Rahmenbedingungen angewiesen, damit sie ihr Potenzial voll entfalten können. Gute Beziehungen mit der Europäischen Union sind dafür eine entscheidende Säule. Die Gründerszene in der Schweiz hat aber auch immer wieder verschiedene Herausforderungen, die sie müssen kämpfen damit. Was einen gründungsfreundlichen Standort genau ausmacht und warum Startups auf optimale Beziehungen mit der EU angewiesen sind, darüber spreche ich heute mit Raphael. Ja, Raphael, du bist Präsident der Swiss Startup Association, die sich für eine erfolgreiche Schweizer Startup-Szene einsetzt. Jetzt für all die den Verband nicht so gut können, was macht ihr genau und für was setzt ihr euch ein?
Also grundsätzlich setzen wir uns dafür ein, dass es in der Schweiz einen Haufen Startups gibt. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das wichtig? Ich glaube, einen Haufen Startups sind wichtig, damit wir auch in Zukunft noch grosse und erfolgreiche Firmen da in der Schweiz haben, wo Arbeitsplätze anbieten, Lehrstellen anbieten und Steuern zahlen. Ich glaube, das ist am Schluss ein bisschen die Essenz, dass wir Jobs haben. Und das ist euch klar, dass Startups noch nicht so elementar sind wie vielleicht die ganz grossen Konzerne. Aber jeder grosse Konzern hat mal als kleines Startup angefangen. Also darum arbeiten wir daran mit dem Ziel, dass es mehr Startups in der Schweiz gibt, weil wir glauben, dass das extrem wichtig ist. Und was wir als Verband konkret machen, wir haben das ein bisschen zweiteilt. Wir haben einerseits wirklich einen politischen Teil, wo wir daran arbeiten, wo wir nachher sicher noch ein bisschen werden darauf eingehen, die Rahmenbedingungen verbessern für Startups. Das ist viel auf nationaler oder kantonaler Ebene. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch ganz viel, sage ich jetzt, nicht politische Sachen. Wir organisieren fast 170 Anlässe pro Jahr. Das ist von Education-Anlässen für Startups, sind Vernetzungsanlässe von Startups mit Investoren, mit Firmen, mit wichtigen Partnern etc. Und das ist so ein bisschen, sag ich, der operative Teil, so ein bisschen innerhalb von der Startup-Bubble. Da kommt man nicht richtig mit über, wenn man nicht drin ist. Und der politische Teil ist dann eben sehr eng, auch mit Economy Suisse zusammen, mit anderen Verbänden, zusammen mit der Politik, mit allen Parteien auch, wo man dann auch viel hinter den Kulissen macht, aber dort natürlich auch mal in der Öffentlichkeit stehen.
Wer ist Mitglied bei euch im Verband? Also Startup, da ist mir ja ganz klein, aber die werden ja auch grösser. Bleibt man da dann Mitglied?
Ja, wir sind da recht flexibel. Also es ist klar gesagt, die Mitglieder bei uns im Verein, das sind Startups. Das sind ja die einzigen, die stimmberechtigt sind. Es gibt Optionen, dass auch eine Hochschule zum Beispiel kann Mitglied sein, aber stimmberechtigt sind nur Startups. Und dann ist ja die grosse Frage, ja, was ist ein Startup? Das fragen ja immer ganz viele Leute und das ist eigentlich ein bisschen schade oder ein bisschen schwierig, dass es keine einheitliche Definition gibt in der Schweiz, was ein Startup ist. Wir können das so definieren, dass ein Startup sehr innovativ und oder sehr skalierbar muss sein. Und da ist die Auslegeordnung natürlich ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es Leute, die sagen, ich bin mega innovativ und andere sagen, nein, das, was du machst, ist gar nicht innovativ. Und wir sagen, das ist nicht an uns zu entscheiden, ob jetzt du mega innovativ bist oder nicht. Du darfst auch bei uns Mitglied werden, wenn es vielleicht Leute gibt, die sagen, du bist nicht so innovativ. Du musst aber damit leben können, dass wir uns halt als Verband sehr klar für die ganz spezifischen Startup-Themen einsetzen. Wir haben 1700 Mitglieder und das ist völlig klar, dass dort auch ein paar dabei sind, die nicht so die ganz klassischen Hardcore-Startups sind. Aber es ist für uns natürlich trotzdem wichtig, dass wir eine breite Basis können abbilden
können. Du hast mal in einem Interview gesagt, wir machen die Schweiz zum gründungsfreundlichsten Standort in Europa, der Startups die besten Rahmenbedingungen bietet, um erfolgreich zu sein. Finde ich eine sehr schöne Aussage. Aber jetzt generell, was braucht es, damit man ein gründungsfreundlicher Standort ist?
Ich glaube, da gibt es verschiedene sehr breite Parameter, wo man auch nicht alles muss oder kann oder sollte beeinflussen. Was man sicher sieht weltweit, was extrem wichtig ist, dass es viele Startups gibt und dass die auch florieren, sind erfolgreiche Hochschulen und gute Hochschulen. Und da haben wir in der Schweiz natürlich sozusagen jetzt als Startup-Verband viel Glück, so dass wir schon mit der ETH, EPFL und auch den ganzen anderen Unis und auch den Fachhochschulen super gute Bildungsinstitutionen haben, auch sonst der ganze Ausbildungsteil, Weiterbildungsteil ist sensationell in der Schweiz. Wenn man das zuerst noch müsste aufbauen, ist es natürlich unglaublich schwierig. Also das ist mal so ein bisschen, glaube ich, eine wichtige Basis, wo man haben muss. eine wichtige Basis ist, dass man eine funktionierende, gute Wirtschaft hat. Das haben wir in der Schweiz auch. Und der müssen wir Sorge tragen. Mit innovativen Firmen, die sich weiterentwickeln wollen. Und das machen sie eben nicht nur selber, sondern auch mit Studentinnen und Studenten zusammen und eben mit Startups. Das haben wir in der Schweiz auch. Das ist auch positiv. Dann ist ein ganz wichtiges Thema, ist das Kapital. Es gibt Ideen, die kann ich umsetzen, da brauche ich noch nicht so viel Geld. Und dann gibt's aber Ideen, wenn man so ein bisschen an die Forschung denkt, in der Medizin, alles Pharma und so weiter, aber auch in der IT teilweise, da brauche ich einfach 1 Million oder 5 oder 10 Millionen, um die Idee überhaupt weiterentwickeln. Ich denke da an künstliche Haut, alles im Krebsbereich etc. Also das braucht extrem viel Geld. Das Geld muss irgendwo zur Verfügung gestellt werden, von Business Angels, aber eben von spezifischen Startup-Investoren. Das ist in der Schweiz auch nicht so schlecht. Der Fachkräftemangel ist eine Challenge in der Schweiz. Wenn ich ein Startup aufbaue, fange ich alleine an oder das zweite, das dritte und dann wachse ich. Ich brauche Mitarbeitende. 10 Leute, 20 Leute, 30 Leute, 100 Leute, die ich muss anstellen muss. Und da konkurriere ich natürlich mit allen Firmen. Also ich glaube, Fachkräfte ist ein sehr wichtiges Thema. Und dann gibt es so ein bisschen Hygienefaktoren, wo wir auch wirklich daran arbeiten und das versuchen zu verbessern, die sehr spezifisch sind. Wenn ich Mitarbeitende an der Firma will beteiligen und der Prozess einfach schwierig und kompliziert ist, was es in der Schweiz teilweise leider ist, dann ist es natürlich schlecht. Wegen dem zügle ich jetzt noch nicht gerade weg, aber es hindert uns natürlich daran, als Land noch mehr erfolgreiche Startups zu haben bei uns. Man weiss auch, dass die Fondsstrukturen in der Schweiz nicht ganz ideal sind. Also viele Fonds, Startups sind in Luxemburg zuhause. Obwohl die Schweiz eigentlich im Finanzplatz ist, könnte man dort noch ein bisschen verbessern. Also man sieht, das sind recht vielfältige Themen, wo man daran arbeiten muss. Teil kann man gut beeinflussen, schnell beeinflussen, selber beeinflussen. Teil ist auch Geschichte von der Schweiz, dass wir allwegs schon immer ein innovatives Land gewesen sind. Und die sind jetzt wie gegeben und da sind wir natürlich sehr froh, dass das ist und hoffen, dass das so bleibt mit diesen guten Hochschulen.
Mhm. Du hast jetzt verschiedene Voraussetzungen aufgezählt, damit sich ein Startup in der Schweiz bestmöglich entfalten kann. Sind Startups glücklich mit den aktuellen Rahmenbedingungen? Oder?
Also im Moment, sage ich jetzt ganz spezifisch, sozusagen heute und gestern, ist es im Moment ein bisschen schwierig. Durch die allgemeine Wirtschaftslage, das hat angefangen mit Covid, der Ukraine-Krieg, Zinsen, die massiv hoch sind etc. Das hat so, die Wirtschaftslage ist ein bisschen ins Wanken gekommen, das haben alle gemerkt und das merken Startups doch schon auch, dass das ein bisschen eine Challenge ist, vor allem in Bezug auf Zusammenarbeiten mit grossen Firmen, die da teilweise ein bisschen zurückhaltend sind, vielleicht ein Budget gekürzt haben und andererseits aber auch Investorengelder überzukommen als Startup. Wenn man das jetzt ein bisschen weiter aufmacht, würde ich aber sagen, doch, wir haben eigentlich in der Schweiz auch schon relativ gute Bedingungen. Verglichen mit anderen Ländern sind wir eigentlich an einem nicht schlechten Ort. Wir müssen aber dranbleiben, dass es eben nicht, dass wir nicht zurückgehen, weil die anderen Länder machen auch etwas. Also ich würde sagen, im Gesamthaft würden Startups in der Schweiz allweg eine gute Note geben, mit überall natürlich noch ein, zwei Verbesserungsvorschläge.
Mhm. Du hast so verschiedene Themen vorhin angesprochen gehabt, die Forschung an sich, die Fachkräfte, die man braucht. Die Schweiz ist ja umgeben von Europa, wir sind ja nicht allein hier und ich gehe davon aus, die Startups, die brauchen auch die Verbindungen ins Ausland, damit sie sich entfalten können. Wir sind in einem Europapolitik-Podcast, darum natürlich meine Frage zur Verbindung Schweiz-EU. Wie wichtig ist Europa oder wie wichtig ist der europäische Markt für Startups?
Ja, wie du das schon gesagt hast, ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, warum das kann wichtig sein. Es gibt Startups, die sagen, Fokus ist Schweiz, wir bleiben in der Schweiz, wir werden erfolgreich in der Schweiz. Die haben jetzt nicht wahnsinnig viele Abhängigkeiten. Das ist aber eher ein kleinerer Teil, weil man weiss schon, oder man sieht das auch, die ganz, ganz erfolgreichen Startups, die kommen oft aus der Forschung raus. Und die Forschung ist natürlich sehr, sehr global aufgestellt. Das ist sehr, sehr vernetzt. Also dort ist wichtig, dass wir als Schweiz zu der Top-Forschung der Welt gehören, was wir wirklich auch, glaube ich, sind und unbedingt nicht bleiben müssen. Das passiert vielfach in den Hochschulen, teilweise auch in den grossen Firmen. Also dort ist es extrem wichtig, dass wir den Zugang haben zu anderen Forschern und Forscherinnen in ganz Europa, aber auch in der ganzen Welt. Und auf der anderen Seite, das Fachkräftethema, das man angesprochen hat, oder? Das ist immer so ein bisschen die Diskussionen, die mich auch aufregen, wenn es um EU geht oder um Ausländer, das ist immer so ein bisschen pauschal. Das ist einfach schlecht oder negativ. Aber das ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir sind alle daran interessiert, dass wir in der Schweiz gute Fachkräfte haben, nämlich die, die wir auch brauchen. Und ich glaube, dort müssen wir als Schweiz unbedingt auch die Fachkräfte ins Land einladen, wenn wir die Leute nicht selber haben, die unser Land ja voranbringen. erinnere, vor x Jahren sind das Leute, die den Gotthard bauen haben. Ich weiß nicht, ob unsere Eltern oder Grosseltern Lust hatten, den Gotthard zu bauen. Also, wir sind sehr froh gewesen, sind arbeitskräftige Leute in die Schweiz gekommen und haben uns geholfen, den Gotthard. Heute ist es nicht mehr der Gotthard, sondern heute ist es Google in Zürich mit den besten Entwicklern der Welt, die da sind. Also, ich glaube, dort müssen wir die Scheuklappe ein bisschen aufmachen, ein bisschen offen sein. Und nachher natürlich auf der Hand liegt, dass der europäische Markt für viele Startups unglaublich wichtig sind. Also als Kunden in der Schweiz leben 9 Millionen Menschen. Das ist einfach ein unglaublich kleiner Markt. Wir haben Deutschland 80, 90 Millionen, Frankreich, England, riesen Märkte, die unglaublich wichtig sind. Und wenn wir jetzt uns jetzt komplett würden abschotten, was zum Glück auch nicht passiert, dann wäre das natürlich eine Katastrophe für ganz viele Startups. Weil wenn ich wirklich erfolgreich Business machen will, egal ob als Startup oder auch als grosse Firma, ich brauche ganz schnell den europäischen Markt. Und umso einfacher ich dort arbeiten kann, umso attraktiver ist es natürlich in der Schweiz dann auch eine Firma zu gründen und von da aus können in den europäischen Markt jetzt gehen.
Wie schwierig ist es, Fachkräfte in der Schweiz zu finden? Jetzt gerade für Startups, das habe ich vorhin gesagt, man braucht relativ schnell 35, 50, 100 Leute. Ist das überhaupt möglich? Oder?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Einerseits, klar, man ist in der Konkurrenz zu allen anderen KMUs und Firmen in der Schweiz. Und da sehe ich jetzt auch nicht, dass die Startups spezifisch bevorzugt werden. Das, glaube ich, braucht es nicht. Und da, ja, hat man halt die Konkurrenz, was gibt. Und da muss man sich auch durchsetzen. Da haben Startups manchmal auch gute kreative Ideen. Oder können sich auch mit dem, was ja auch ein bisschen ist, ein bisschen sexy. Startups sind immer ein bisschen cool und ein bisschen sexy. Das, da kann man sich auch so ein bisschen positionieren bei diesen Leuten, findet vielleicht dann die auch. Ich glaube, was wirklich ein grosses Thema ist, was man immer wieder merkt, ist, wenn es um die Kontingente geht, also wenn es um Ausländer geht, aus Drittstaaten, das ist jetzt nicht mal aus der EU raus, sondern wirklich aus Drittstaaten, da merkt man einfach, dass das ein bisschen schwierig ist für die Startups. Das hat damit zu tun, dass die Startups das zum ersten Mal ausfüllen müssen, die vielen Formulare beim Kanton, wissen nicht genau, was einreichen. Für den Kanton ist es schwierig zu beurteilen, weil das Startup hat ja noch so wenig Leute, macht noch gar keinen Umsatz. Und da reden wir eben nicht von Ausländern, die irgendwie in der Schweiz dann so nach dem klassischen, sehr bürgerlichen Thema einfach irgendwie kriminell sind, sondern da reden wir von Ausländern, die aus Indien, Asien, Amerika, Südamerika kommen, die unglaublich gut ausgebildet sind, unglaublich viel verdienen, unglaublich viel Steuern zahlen und da ja dann gehen sie essen, die fahren das Auto, die brauchen eine Autogarage, die kaufen Möbel und so weiter und so fort, also sehr viel Wohlstand in unserem Land können generieren und das ist wirklich für die Startups äußerst mühsam und gerade wenn es halt eben näher an der Forschung ist, was eben dann am Schluss die erfolgreichen Geschichten gibt, dort bist du genau dann auf die Leute angewiesen, das heisst, ich brauche jetzt den besten Forscher von einer Uni in Amerika und ich will den zu uns holen und dann merkst du, scheisse, das geht fast nicht. Und das ist sicher ein bisschen das Problem. Und ich glaube, als Schweiz hätten wir auch aus der EU die besten Leute, egal ob das von Deutschland ist, Polen, Frankreich, Italien. Wenn die in die Schweiz kommen, ist das ja unglaublich gut für uns, wenn wir das auch für uns dann entsprechend können nutzen, weil die Leute zahlen ja Steuern, die kaufen das Bahnbillett, die gehen ins Restaurant. Also ich glaube, dort könnten wir allweg noch ein bisschen gezielter die Leute auch anlocken und auch das ein bisschen, sage ich jetzt, vielleicht ein bisschen frech, aber wir können das auch ein bisschen steuern, dass wir wirklich die richtigen Leute auch holen. Und dann gibt es vielleicht Leute, wo man sagt, die wollen wir eher nicht bei uns im Land, dort vielleicht ein bisschen strenger ist. Aber ich glaube, die Fachkräfte, auf die sind wir angewiesen.
Ein Angstthema, das vorhin angesprochen hast, die Forschung. Seit dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen ist ja die Schweiz ausgeschlossen von Horizon Europe. Wir sind dort nicht mehr dabei. Viele Startups sind ja auch ETH-Spin-offs, sind aus Projekten auch von Horizon her entstanden. Habt ihr da eine Rückmeldung auch von euren Mitgliedern oder von solchen, die leider nie ein Mitglied geworden sind, weil sie kein Startup können gründen konnten, weil die Ideen nicht verwirklicht werden können? Habt ihr da Anzeichen, was das für Auswirkungen gehabt hat?
Ja, also da haben wir ganz konkrete Beispiele. Also könnte ich jetzt ganz konkrete Namen und Fälle nennen von Startups, wo das wirklich eine Challenge war. Und natürlich, das ist dann auch existenzbedrohend sein in diesem Moment. Wir haben ja Glück gehabt, dass sozusagen dort dann der Bund und teilweise Innoswiss eingesprungen sind und dort geschaut haben, dass das weitergeht. Man muss das vielleicht auch mal so ein bisschen für den Durchschnittshörer, der nicht so ganz tief in dem Horizon-Thema ist. Oder da reden wir eigentlich von einem europäische Forschungsnetzwerk und Forschungspool, wo verschiedene Themen mitforscht und man kann dann als, und die Schweiz ist Teil davon gewesen und hat auch einen Teil gezahlt, hat aber ja sehr viele Projekte dann auch wieder überkommen. Heisst, man hat sich können wie anmelden und bewerben für ein Projekt und gesagt, hey, wir haben eine super Idee als Startup, zusammen mit einem Konzern oder wie auch immer, mit einer Hochschule, und wollen an dem vertieft forschen. Und das ist relativ viel Geld gewesen, wo wir dort können überkommen. Weil wir wissen als Schweiz, wir haben wirklich gute Ideen, gute Forschung, also kommen wir auch viele Projekte über. Also wir haben das Geld, das wir einzahlt, haben immer wieder gut zurückgeholt. Teilweise sogar noch mehr. Und wenn das natürlich dann zu ist, dann haben wir zwar sozusagen unser Geld, aber weil wir ja eigentlich einen positiven Effekt gehabt mit zusätzlichem EU-Geld, ist das natürlich ein Problem gewesen. Und jetzt ist das halt eben bei diesen Fällen, wo man wirklich intensiv muss forschen, Medizin, Pharma, wie ich es gesagt habe, dort ist das elementar und das geht nicht ohne das Geld. Und jetzt kann man sagen, gut, dann bringen wir einfach als Schweiz das Geld auf. Ist aber natürlich eine Challenge, weil natürlich vielleicht dann irgendwo in England und Finnland und Schweden oder irgendwo in Spanien und Portugal wird halt dann auch an dem Thema geforscht. Und die haben einfach mehr Synergien, mehr Geld, mehr Forscher und die bringen das einfach schneller zu Boden. Und darum macht es natürlich nicht Sinn, an diesen Themen komplett alleine da in unserer Bubble drin zu forschen. Und wir hoffen sehr, dass man da wieder eine Lösung findet, dass eben die Forschungs-Startup auch wieder in diesen Bereich einkommen und den wichtigen Zugang einerseits zum Geld, aber eben auch zu dem Netzwerk wieder haben. Ja.
Wir sind dran, aktuell die Weiterentwicklung von diesem bilateralen Weg mit den bilateralen 3 zu verhandeln. Es sind verschiedene Binnenmachtabkommen, die sollen aktualisiert werden, neue Kooperationen, unter anderem auch in Forschung, die sollen abgeschlossen werden. Und erste Lichtblicke gibt es ja schon. Wir können schon wieder teilweise bei Horizon dabei sein. Vielleicht ganz generell auf die Weiterentwicklung geschaut. Wie beurteilst du die bilateralen 3?
Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen bilateral 3, das ist so, sage ich auch EU, das ist so das Wort, da hat man irgendeine Meinung dazu, oder? Ich kann mich einfach noch so als eine Anekdote, wo ich Kind gsi bin und wir auf Deutschland sind, oder? Unser Nachbarland, wo wir immer mega eng sind. Wir müssen an der Grenze immer eine halbe Stunde warten. Und alle müssen den Pass und die Idee zeigen. Und heute fahre ich einfach durch. Du musst noch ein bisschen abbremsen, aber fahrst einfach durch. Und ich glaube, das ist eins von den ganz konkreten Beispielen. Und auch am Flughafen, oder? Wenn du auf Deutschland fliegst oder ein bisschen weiter, du musst einfach hinlaufen. Keine Frage nach dem Pass oder nach der Idee. Früher eine Stunde lang müssen warten. Und ich glaube, das ist einfach ein Beispiel, wo alle sehen, das ist bilateral, oder? Das ist bilateral. Und das müssen die Leute auch verstehen. Das ist ein riesen Nutzen für uns alle. Da gibt's ganz viele weitere konkrete Beispiele, aber ich glaube, das mit diesen Grenzen ist für viele einfach ein riesen oder kennen alle und ist ein riesen Benefit. Also darum bin ich ein Fan von diesen Bilateralen, weil was klar ist, wenn wir heute eine Mauer um die Schweiz bauen und uns komplett zumachen, dann verlieren wir garantiert, oder? Also da haben wir noch nie einen gefunden, der sagt, nein, das würde super funktionieren. In allen Belangen verlieren wir da. Also darum sind die Bilateralen wichtig. Ich bin nicht ein Fan, dass ich jetzt morgen sage, wir würden die EU beitreten. Da wäre ich auch nein. Aber die EU ist einfach so gross und so wichtig für uns. Und wir sind umgeben von der EU. Also nicht zusammenarbeiten ist keine Option, oder? Also dann sind wir in 5 und 10 und 20 Jahren die Losers. Und es ist klar, dass wir in der Schweiz teilweise ein bisschen andere Interessen haben, dass die EU auch unser wichtiges demokratisches System noch ein bisschen verstehen muss. Und jetzt muss man da miteinander an den Tisch sitzen und Lösungen finden. Auch die EU will mit uns ja zusammenarbeiten. Wir wollen mit ihnen und jetzt ist es Verhandlung und wir müssen zusammen am Tisch sitzen, dort eine Lösung finden und ich glaube, dass wir diesen Weg weitergehen müssen, ist unbestritten. Jetzt müssen wir für uns die beste Lösung haben und wie die aussieht, wissen wir ja noch nicht. Es hoffen alle, dass die positiv wird. Die Frage ist natürlich ein bisschen, alle beurteilen positiv für sich ein bisschen unterschiedlich, aber ich bin optimistisch, dass wir da am Schluss wieder wie immer in der Schweiz eine gute Lösung finden und da proaktiv voranschaffen können, weil einfach sagen, nein, ist nicht die Lösung, oder? Also nein ist immer in allen Kontexten eigentlich die schlechteste Lösung, sondern es ist vielleicht ein Ja, aber man könnte, oder man müsste. Da bin ich auch dafür, dass man möglichst gut verhandelt und wir müssen den Weg gehen. Eine andere Alternative gibt es eigentlich sowieso nicht, oder?
Ja, du hast gesagt, also die Alternativen sind EU-Beitritt, EWF-Beitritt oder der Alleingang. Und ich glaube, all die drei Lösungen sind für Startups wie auch für eine Restgesellschaft nicht the way to go, sondern ich glaube, der bilaterale Weg ist schon der, der uns am meisten Vorteil bringt. Wir teilen mehr Binnenmarkt, gleichzeitig waren wir aber unsere Eigenständigkeit so weit wie notwendig. Was sind eure Forderungen seitens der Startup-Szene für die bilateralen 3? Was braucht ihr ganz genau?
Also ich glaube, für uns ist das ganze Thema, wo jetzt auch politisch eines von den, sag ich, heissgekochten Themen ist das Fachkräftethema, also der Zugang, dass ich wirklich unkompliziert die Möglichkeiten habe, meine Firma ins Ausland, einen Teil von der Firma ins Ausland zu tun, aber auch Leute vom Ausland können einstellen, mit denen unkompliziert können zusammenzuschaffen etc. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste und ich glaube, das erreicht man auch oder das ist sehr positiv. Dann ein wichtiger Punkt bei uns ist das, was wir vorher besprochen haben mit dem Horizon, oder die ganze Forschungsthematik, weil das eben nicht nur Auswirkungen hat. Jetzt kann man sagen, ja, Forschung, das ist einfach so, das ist nicht mehr, ich bin Handwerker, oder das ist irgendetwas anderes. Nein, das betrifft halt eben dann doch am Schluss wieder viel Weil aus dieser Forschung entsteht eine Firma und die Firma braucht am Schluss einen Boden und die müssen ihr Büro streichen. Und die brauchen einen Anwalt und einen Treuhänder und so weiter. Also das hat recht grosse Auswirkungen. Und das Horizon ist sicher etwas sehr Wichtiges für uns. Und was für uns natürlich schon wichtig ist, ist, dass wir in der Schweiz, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, wir brauchen in der Schweiz erfolgreiche, grosse Firmen, die da in der Schweiz ihre idealen Hauptsitz haben und von da aus agieren. Und umso mehr wir uns von der EU abschotten und von den Ländern rundherum, umso eher gehen die Firmen halt einfach ins Ausland. Da rede ich nicht vom Schreiner und dem Handwerker da bei uns im Quartier, die bleiben da, sondern ich rede von den globalen Konzernen, wo die Schweiz unglaublich viel Vorteil hat, höhere Lebensqualität und so weiter, aber die brauchen wir da. Weil die arbeiten mit den Startups zusammen, die entwickeln selber Innovation, die entwickeln Innovation mit Startups. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Roche, ein Novartis, ein Nestle, einfach die grossen Firmen, die auch viel Wertschöpfung geben, die würden die Schweiz theoretisch verlassen, was ich natürlich nie hoffe, das hätte für die Startups auch eine negative Auswirkung. Darum ist es für uns schon wichtig, dass die Bilateralen kommen, dass auch die Grosskonzerne sich in der Schweiz eben wohlfühlen und damit mit den Startups zusammenarbeiten.
Wir haben jetzt über Personenfreizügigkeit geredet, wir haben über Horizon geredet. Ein weiteres Thema ist auch das MRA, das Abkommen über technische Handelshemmnisse, wo mit den bilateralen drei so aktualisiert werden. Wir haben gesehen, was bei der MedTech-Branche passiert, wenn das nicht aktualisiert wird. Zugang zum Teilnahme am EU-Binnenmarkt ist nicht mehr möglich. Was ist das für die Startups auch ein Thema? Habt ihr auch Beispiele, wo ihr seht, dort ist jetzt wirklich eine Problematik in diesen Branchen?
Ja, also ich glaube, die Problematik oder die Themen, die gibt's, das ist immer halt dann wirklich auf die einzelne Firma bezogen, oder? Das ist nicht etwas, was alle betrifft. Da gibt's viele Startups, die sagen, du, das betrifft mich nicht, da habe ich wie nichts damit zu tun. Aber das einzelne Startup, das davon betroffen ist, für die ist das eine riesen Thematik und ein riesen Problem. Also das ist dann wirklich so, dass du sagst, ich kann nicht mehr aus der Schweiz raus arbeiten, ich gehe entweder auf Deutschland oder ich gehe halt dann gerade auf Amerika weitermachen, wenn das klappt. Und da gibt's wirklich, wie du das gesagt hast, da gibt's wirklich konkrete Beispiele, wo die Startups einfach sagen, hey, die Zulassungen oder die gewissen Themen, die werden schwieriger, die werden viel komplizierter. Und als Startup, ich meine, als Grosskonzern, das haben wir auch, gibt's auch Beispiele. Der sagt einfach, ich investiere nicht mehr in die Schweiz, ich mache halt meine Firma jetzt in Deutschland oder in Frankreich, ist vielleicht auch noch ein bisschen günstiger, dann gehe ich halt dorthin. Als Startup kannst du das halt wie nicht machen, sondern entweder sagst du einfach, wir hören auf. Oder wir zügeln vielleicht den ganzen Laden, oder? Die machen dann da gar nichts mehr und die gehen gerade weg. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und ich glaube, das ist immer, kann man natürlich immer sagen, das betrifft mich nicht, oder? Das betrifft auch nicht Tausende von Startups, das betrifft vielleicht 10, 20, 50 Startups oder 100 Startups. Aber am Schluss ist halt wie die Masse, die es dann irgendwann ausmacht, oder? Ich verliere 10 Startups dort, ich verliere 10 Startups da, ich verliere nochmal 10 da. Am Schluss hat das langfristig einfach eine negative Auswirkung. Und es ist natürlich auch ein Thema, das teilweise ein bisschen schwierig ist, für die Leute zu erklären. Oder dass man einfach sagt, ja, was ist jetzt das Problem? Warum muss man jetzt das Abkommen genau haben? Das ist natürlich sehr technisch immer, wo jeder das Gefühl hat und alle vielleicht, das betrifft mich gar nicht. Aber langfristig ist die Wahrscheinlichkeit halt eben da, dass es einem doch betrifft. Wir nehmen es häufig selbstverständlich, dass gewisse Sachen so sind. Wenn man aber zurückdrängt, vor 20 Jahren ist es nicht so gewesen. Und ich glaube, da muss man das Problem, darf man nicht einfach anschauen, ja, das betrifft mich nicht oder das betrifft nur einen, sondern am Schluss ist es ein bunter Blumenstrauß, der muss gut sein, bestmöglich sein. Und wir können nicht einfach die Hälfte von der Blumen links abschneiden, weil dann sieht der Blumenstrauß nicht mehr schön aus, oder?
Ich glaube, genau das langfristige Denken ist etwas, wo man sich von den Startups ein bisschen abschauen kann. Du wirst mit deinem Startup nicht morgen der Millionär werden oder Erfolg haben, aber es kann sein, wenn du durchhalten willst, hast, dass du in 10 Jahren dein Ziel erreichst. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was man auch im Hinterkopf muss behalten in der ganzen politischen Diskussion.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas jetzt in den politischen Themen, wo man oft sieht, oder die Leute haben immer das Gefühl, es betrifft mich nicht oder es ist nicht wichtig für mich. Meistens hat es aber eben dann langfristig hat's doch einen Impact, oder? Also wenn man jetzt sieht, ja, das Abkommen scheitert und das passiert nicht, dann leben mal alle Bürger morgen und übermorgen genau gleich weiter. Aber es gibt heute schon Leute, die sich wieder aufregen, dass teilweise Grenzen jetzt wieder mehr kontrolliert werden und dann müssen wir auf einmal wieder eine halbe Stunde warten. Und dann merken es Leute, oder? Oder sobald du irgendwo spezifisch von einem Thema betroffen bist, wo du merkst, hey, das wäre jetzt noch sinnvoll gewesen, nur dann ist es meistens spät, oder? Und das ist natürlich dann auch schwierig, dass die Bevölkerung immer klar zu erklären, warum das jetzt wichtig ist, weil es halt eben wirklich sehr spezifische Themen sind. Ein super gutes Beispiel, was es gibt, ist, es gibt ein europaweites Verzeichnis von, ich sage jetzt mal, Problemprodukt. Da weiss man, es gibt einen Hersteller in China, der liefert etwas auf Ungarn, Und in Ungarn gibt es ein Problem mit dem Produkt. Das Produkt ist kaputt oder hat Defekt oder rostet. Und da reden wir dann auch vielleicht von einem Medizinimplantat oder von einem Autoprodukt, irgendetwas, wo wirklich lebenswichtig ist. Und das Produkt ist kaputt. Die Schweiz hat keinen Zugriff. Und dann wird das in einer globalen, also in einer EU-Liste, wird das erfasst. Hersteller XY, das Produkt, Achtung, die hatten die Probleme mit der und der Serie. Die Schweiz hat teilweise auf die Listen keinen Zugriff mehr. Ich meine, jetzt, was machen wir da? Da machen wir eine eigene Liste. Das ist ja völlig dämlich, oder? Sondern jetzt macht es ja Sinn, dass wir Teil von dieser Liste sind und sehen, ui, da hat es in Ungarn oder in welchem Land auch immer ein Problem gegeben. Mit dem Lieferant aus Indien, Brasilien, wo auch immer. Und wir können sofort reagieren. Und das ist etwas, wo natürlich niemandem auf dem Moment gerade bewusst wird, wo auch niemand gerade allweg heute und morgen tangiert. Aber langfristig kostet das uns einen Haufen Geld und niemand will irgendeinen Herzschrittmacher oder im Auto irgendein Produkt drin bei der Bremse, das auf einmal nicht so ist, wie es sein sollte. Und ich glaube, so die kleinen Beispiele muss man den Leuten dann aufzeigen, warum das wichtig ist. Und nicht einfach, sage ich, plakativ gesagt, ja, bilateral, das bringt nichts, das ist schlecht, fertig.
So etwas kann schlussendlich auch existenziell sein für ein Startup, oder? Ja. Ich meine, wenn man mit so einem Produkt anfährst und dann gerade so ein Problem hast, das kann dich schlussendlich auch
existenziell vorstellen.
Im letzten Podcast hatte ich Rosmarie Quadranti, Präsidentin von Cultura, zu Gast gehabt. Und sie hat folgende Frage an dich. Wenn man das Ziel hat, Nummer 1 bei der europäischen Startup-Hotspots zu werden, wie schafft man das, wenn wir auf einer Insel leben? Die Frage Angst fragt, was würde es für ein Schweizer Startup bedeuten, wenn die Verhandlungen würden scheitern?
Also ich glaube, eben ganz radikal gesagt, wenn wir auf einer Insel leben, wäre es desaströs. Also dann würde es garantiert nicht funktionieren, um da besser zu werden, geschweige denn gut zu bleiben. Dann würde man ganz sicher als Startup-Nation einen Rückschritt haben. Wenn die Bilateralen scheitern, dann wird man auch heute und morgen gerade nichts sehen im Startup-Ökosystem. Es wird sicher so sein, dass Investoren, aber eben auch Forschungsprojekte, sagen du, die Schweiz, ja, ist halt ein kleiner Markt, oder? Ist jetzt nicht so wichtig. Wir fangen lieber in Deutschland an, da habe ich 10-mal so viel, oder ich fange in England schon an, oder sonst irgendwo. Das wird sich sicher noch zuspitzen dann, dass eben die Leute sagen, ja, wieso muss ich jetzt das in der Schweiz, machen wir es lieber irgendwo anders, wo es einfacher ist. In dem Horizon wird es weniger Forschungsprojekte geben in der Schweiz. Weniger Forschungsprojekte heisst weniger Firmen. Weniger Firmen heisst weniger Arbeitsplätze, weniger Lehrstellen, weniger Steuern und so weiter. Also das wäre sicher, für die Startup-Szene wäre das negativ. Und natürlich für das ganze Image von einer Schweiz, oder? Also auf einmal ist es gegen die Schweiz, jetzt wollen sie sich einmauern, sie wollen weniger machen, sie wollen nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, dann sagst du natürlich als Partner von außerhalb auch, ja, warum wollen wir da mit der Schweiz zusammenarbeiten? Und der Markt ist halt doch genug gross in Europa. Da sagt dann halt eine französische Firma, ich arbeite lieber mit einem deutschen Startup als mit einem Schweizer Startup zusammen. Die Italiener sagen, ich arbeite halt mit den Österreichern zusammen als mit den Schweizer. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da die absoluten Könige wären und die Welt auf uns gewartet hätte, oder?
Ja, und darum ist es wichtig, dass wir jetzt schauen, dass die Weiterentwicklung auch Erfolg hat schlussendlich. Das Ziel vom Bundesrat ist immer noch, dass die Verhandlungen Ende Jahr abgeschlossen werden. Was braucht es aus deiner Sicht, dass die bilateralen drei Erfolg haben?
Also ich glaube, was ich mir wünsche, dass die Erfolg haben, also was mich vor allem eigentlich stört oder was ich mir eben würde wünschen, ist, ich habe vielmals das Gefühl, die Leute haben schon wie eine abgeschlossene Meinung zu irgendetwas. Obwohl wir über etwas reden, wo wir gar noch nicht genau wissen, über was. So, wir reden ja eigentlich darüber, dass wir sagen, wir wollen die Bilateralen erneuern, weiterentwickeln, auffrischen, ergänzen, was man muss, weil die Welt entwickelt sich, es gibt neue Themen, neue Sachen. Und das finden ja im Grunde genommen eigentlich alle gut. Also sagt auch die SVP, oder? Wir finden die bilateralen Wege, den finden wir gut. Den wollen wir gehen. Und das kann eine Meinung sein, das ist gut. Jetzt gibt es aber immer mehr Leute, die schon sagen, ich finde die schon schlecht. Also ich finde bilaterale drei schlecht. Und ich denke dann so, hä? Also du weißt ja gar nicht, was da drin steht, oder? Also als würdest du eine weisse Packung kaufen, wo du nicht weißt, was drin ist. Aber du sagst schon mal, ich habe es nicht gern. Würde ja kein normaler Mensch sagen. Aber ich habe so das Gefühl, immer mehr Leute breiten sich das irgendwie aus und sagen, ja, ich gump einfach auf das Zügel auf. Bilaterale, die sind schlecht, das ist nichts für die Schweiz. Obwohl wir gar nicht wissen, was drin ist. Und ich glaube, dort wäre es ein bisschen mehr Zurückhaltung gut. Jetzt lassen wir den Bundesrat und die Chefbeamten arbeiten, dass wir dann da ein Produkt haben. Und wenn das Produkt auf dem Tisch liegt, dann machen wir es auf, können reinschauen. Und dann können wir immer noch sagen, also Seite 12 und Seite 100 finde ich nicht gut. Aber den Rest finde ich gut. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man einen Kompromiss findet. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir da ein bisschen, sage ich, von dem Populismus wegkommen. Im Sinne von, ist einfach schlecht, obwohl ich noch nicht mal weiss, was ich überhaupt in dem Päckchen überkomme. Und das, glaube ich, ist auch wichtig für die Stimmung im Land, dass wir uns nicht einfach so pauschal Ja und Nein, sondern irgendwann kommt das Päckchen, dann schauen wir das an, dann diskutieren wir das, dann wird es Fernsehsendungen, Radiosendungen darüber geben, es wird Zeitungsartikel geben und dann können sich die Leute ihre Meinung bilden. Und ich glaube, dann müssen wir uns halt auch, wir müssen irgendwo einen Abstrich machen. Das wird so sein. Wir werden nicht die perfekte Offerte von der EU bekommen. Und dann ist es so, wie in jeder Beziehung, wie in jeder Firma, wie in jeder Freundschaft, du musst einen Kompromiss machen. Wenn du im Leben keinen Kompromiss gehst, dann bleibst du da, dann bist du irgendwann alleine. Und alleine sein wollen wir als Schweiz nicht. Also müssen wir irgendwo ein, zwei Kompromisse machen. Aber mit dem Wissen, dass es natürlich auch viel Vorteil hat für uns.
Wir profitieren jetzt schon seit 25 Jahren eigentlich von diesem bilateralen Weg. Es wird das Jahr das Jubiläum. So eine abschließende Frage, was wünschst du dir für die nächsten 25 Jahre?
Ja, ich glaube, mehr als ein Wunsch. Also ich wünsche mir einerseits, dass die EU eine schlanke, dynamische Organisation bleibt oder wird wieder. Die ist ja recht aufgeblasen. Sondern ich glaube, die EU insgesamt hat die viel Verdienst. Oder? Wir haben in Europa, in der EU ganz lang, also seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr Krieg gehabt. Es sind alle Freunde, wir sind unglaublich sozusagen, sage ich jetzt, global geworden, oder? Man reist, man hat Kollegen in ganz Europa, man ist unglaublich nah überall mit diesen Ländern, vor allem mit denen rundherum. Das finde ich unglaublich positiv und man sieht jetzt, wie schlimm das ist wie der Krieg und das ist das Worst-Case-Szenario und ich glaube, da kann man wirklich sagen, da hat die EU uns in Europa viel näher zusammengebracht. Das ist unglaublich gute Leistung. Das so ein bisschen als EU-Wunsch, also schlank werden, schlank bleiben, dort daran arbeiten als EU, wo es Sinn macht, aber die Eigenständigkeit trotzdem bei diesen Ländern lassen und den Zusammenhalt fördern in der EU. Ich glaube, das ist wichtig. Und aus der Schweizer Sicht wünsche ich mir, dass wir natürlich hart verhandeln, gut verhandeln mit der EU, gute Lösungen bekommen und weiterhin dort eng zusammenarbeiten. Weil es weiterhin, glaube ich, wenn es Europa gut geht, geht es der Schweiz gut. Und wenn es Europa schlecht geht, geht es der Schweiz auch schlecht. Und wir müssen uns dort irgendwie einbringen, Inputs geben. Und ich glaube, dass immer als Schweiz auch ein Land, wo genug respektiert wird, wo ein erfolgreiches Land ist, wo andere Länder vielleicht sagen, ich kann von euch noch etwas lernen. Und wir müssen den Weg gehen. Wir müssen dort irgendwie zusammenarbeiten, Lösungen finden. Auch wenn nicht jede Lösung jedem Menschen in der Schweiz perfekt passt. Es braucht halt irgendwann einen Kompromiss.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende vom heutigen Podcast angelangt. Was sollen die Hörerinnen und Hörer aus der heutigen Folge mitnehmen?
Ja, ich glaube, mitnehmen ist, Startups sind wichtig, weil es Jobs und Lehrstellen und die Steuerzahler von der Zukunft sind. Oder es ist normal, dass es Firmen gibt, die verschwinden in der Schweiz, die werden aufgekauft, die gehen wieder Konkurs und es braucht immer eine gute, volle Pipeline an jungen Ideen, neuen Ideen, die später mal die grossen neuen Arbeitgeber werden in der Schweiz.
Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Raphael.
Danke vielmals für die Einladung.
Und danke auch Ihnen fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.